Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. David gegen Goliath, das war einmal. Heute gehen Heldengeschichten so: Kapitänin Carola Rakete gegen Innenminister Matteo Salvini. Nicht wenige feiern die Kapitänin der Sea-Watch, die auf dem Mittelmeer Flüchtlinge rettete und sie ohne Genehmigung nach Italien brachte, als Heldin. Wir sprechen gleich über alte und neue Heldenfiguren mit der Publizistin Jagoda Marinic. Außerdem geht es um Tradition und um Innovation auf der Bühne. Für Tradition steht Oberammergau, wo alle 10 Jahre die Passionsspiele aufgeführt werden. Und für Innovation steht das Festival Sommerszene in Salzburg, ein Festival für performative Künste. Über beides berichten wir gleich. Und wir fragen uns, was die Absage des Kunstfestivals Rohkunstbau für Ostdeutschland bedeutet. Aber zuerst zu Carola Rakete. Eine junge, privilegierte Frau sieht es als ihre Pflicht an, Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten. Sie nimmt dafür einiges in Kauf, riskiert sogar eine Gefängnisstrafe und sie bietet dem italienischen Innenminister Salvini selbstbewusst die Stirn.
I have 42 people to take care of. Then I have 22 crew total, so 21 apart from me. So I have these over 60 people to take care of. And Mr. Salvini might just get in line.
Sie müsse sich auf der Sea-Watch um über 60 Menschen kümmern. Da könne sich Mr. Salvini gefälligst hinten anstellen, so Carola Rakete in einer Pressekonferenz via Skype. Für ihre Entschlossenheit und ihren Mut wird die Kapitänin in einigen Medien und sozialen Netzwerken mittlerweile als Heldin gefeiert. Die Frankfurter Rundschau nennt sie in ihrer heutigen Ausgabe eine wahre Europäerin. Was genau aber macht diese Frau in diesen Zeiten zur Heldin? Das wollte ich wissen von der Publizistin Jagoda Marinic. Sie hat vor kurzem ein Buch über weibliches Heldentum veröffentlicht. Ein Buch mit dem Titel Sheroes. Ich habe Jagoda Marinic vorhin gefragt. Carola Rakete scheint zumindest bei einem Teil der Bevölkerung einen Nerv zu treffen. Was genau sehen die Menschen in ihr?
Ich glaube, die Reaktion auf Carola Rakete beweist vor allem, dass wir nicht ganz im postheroischen Zeitalter angekommen sind und selbst wenn, dass wir tatsächlich wieder dorthin gehen, dass wir Heldenbilder brauchen in Zeiten des moralischen Verfalls. Denn Carola Rakete steht tatsächlich mit ihrer ganzen Geschichte, mit den Bildern, die jetzt durch die Welt gehen von ihrer Festnahme, für einen Menschen, der seinem moralischen Kompass eindeutig folgt, ohne sich beirren zu lassen.
Dabei ist Carola Rakete ja eigentlich keine Heldin im klassischen Sinne. Also so diese ganz typischen Heldenattribute wie zum Beispiel physische Stärke oder auch Kampfeslust, die fehlen bei ihr ja eigentlich.
Das ist ja das Spannende jetzt in diesem Zeitalter, wo wir merken, dass Frauen zunehmend auch in diese öffentlichen Heldinnenrollen kommen. Das ist auch, glaube ich, das, was ich sage, wenn ich meine Sheroes, Frauen, die jetzt in den öffentlichen Raum gehen, haben die Chance, das Heldentum neu zu erfinden, und zwar jenseits von maskulinen Heldencodes. Carola Rakete ist zierlich, sie begeistert eigentlich dadurch, dass sie sich nicht beirren lässt, dass sie eben es nicht nötig hat, in einer Pressekonferenz den Zweikampf zu Salvini zu suchen, sondern dass sie sagt, ich habe hier Menschen, um die ich mich kümmern möchte. Ich habe hier Leben, die ich retten möchte. Ich möchte eigentlich nicht gegen Salvini kämpfen. Ich berufe mich hier aufs Völkerrecht. Ich weiß, was ich tue. Es ist eigentlich diese Gewissensstärke, die sie so herausleuchten lässt und warum Menschen sich in einer Zeit, in der sehr wenige Politikerinnen und Politiker das zu tun vermögen, so nach ihr richten.
Sie steht also für etwas anderes, sagen Sie, für Gewissensstärke, für einen moralischen Kompass. Was meinen Sie, warum sind es gerade diese Attribute, die heute als heldenhaft gelten?
Ja, weil wir in Zeiten eines Backlash sind, weil wir in Zeiten leben, in denen man sagt, ja, funktionieren eigentlich die Werte der Aufklärung noch? Haben wir eine humanitäre Krise? Wir sprechen seit 2015 permanent von der Flüchtlingskrise, aber andere sagten schon früh, nein, wir müssten eigentlich von der humanitären Krise sprechen, in die Europa zunehmend gerät durch seine Abschottung. Sie wissen die Zustände in Libyen und plötzlich ist da eine Frau, die symbolisiert genau das, zu sagen, Moment, ganz gleich, was die Politik hier gerade nicht leistet. Ich kann mit meiner Gewissensentscheidung das nicht mitverantworten. Und was man ihr dann umgekehrt anzukreiden versucht, also die Hindernisse, die man ja aufbaut, die Verleumdungen, die Zuschreibungen, all dem widersetzt sie sich, geht auf See und sagt, ich kann sicher nicht alle retten, aber mit meiner Tat kann ich einen symbolischen Akt schaffen, einige Menschen retten und eigentlich Europa einen Spiegel vorhalten, was Europa selbst und die Staaten Europas zu leisten hätten.
Nun waren Helden in den vergangenen Jahrhunderten ja in der Regel männlich. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wie Jeanne d'Arc zum Beispiel. Aber insgesamt hatten die Herren dann doch lange Zeit deutlich bessere Chancen, als Helden in die Geschichte einzugehen. Sie haben vorhin gesagt, das ändert sich gerade. Woran liegt das?
Naja, die Helden waren männlich, die Helden waren kriegerisch. Wir haben im Moment eine andere Form der Kriegsführung. Salvini würde gerne diesen Akt der Humanität als Kriegsführung umdeuten. Und ich glaube, was aber Rakete tatsächlich lebt, ist Humanität. Und das sind Werte, die, glaube ich, Frauen, Sie sehen es auch an Greta Thunberg, an unterschiedlichen Figuren, Alexandra Ocasio-Cortez, wenn sie an die Grenzen geht und weinend zusammenbricht, wenn sie sieht, wie mit den Kindern umgegangen wird. Also wir sehen plötzlich Frauen, die in der Lage sind, gewisse Emotionen mit Stärke zu verbinden, mit Stärke im politischen Kampf und den Kampf nicht zu scheuen, also an die Schmerzpunkte dieser Gesellschaften zu sehen. Es ist für mich spannend, denn das Heldentum verschiebt sich jetzt. Früher waren es eben Kriegshelden. Selbst die Frauen, die Heldinnen waren wie Jeanne d'Arc, waren Kriegsheldinnen. Aber die Frauen jetzt sind eigentlich Retterinnen. Das heißt, sie sind jene Frauen, die uns daran erinnern, dass wir tatsächlich vielleicht in Zeiten des moralischen Verfalls leben, in dem Menschen extrem angezogen sind von anderen Menschen, die ihnen zeigen, was vielleicht die Moral sein könnte. Es wird jetzt viel gesagt, wir moralisieren zu sehr, aber das Moralisieren bezieht sich im Moment vor allem auf Debatten und Diskurse. Was Carola Rakete hervorhebt, ist, dass sie wirklich diese Debatten hinter sich lässt und zur Tat schreitet und sagt, ich werde tun, was ich tun kann. Und dass man sie dann markiert als privilegiert Frau, als eine, die sich zu Unrecht in diesen öffentlichen Raum begeben hat, das stimmt ja schon mit der Rechtslage nicht zusammen. Das heißt, sie hat das Recht, völkerrechtlich auch in Seenot die Menschen privat zu retten. Und sie nutzt dieses Recht. Sie nutzt dieses Recht, um uns darauf hinzuweisen, dass eine zivilisierte Gesellschaft vor allem das Recht nicht hat, Menschen ertrinken zu lassen.
Das war die Publizistin Jagoda Marinic über die Kapitänin Carola Rakete und neue Heldenbilder. Moderne Heldinnen, vielleicht gibt es die eines Tages ja sogar auf der Theaterbühne in Oberammergau. Die kleine tiefkatholische Gemeinde in den Bayerischen Alpen ist bekannt für ihre Passionsspiele. Alle 10 Jahre bringen die Oberammergauer die Leidensgeschichte von Jesus Christus auf die Bühne. Jeweils im Jahr vor den Spielen inszenieren sie außerdem Die Pest, ein Stück über die Entstehungsgeschichte der Passionsspiele. Ein Bewohner der Stadt, so die Legende, hatte einst die Pest eingeschleppt. Die Oberammergauer legten daraufhin das Gelübde ab, regelmäßig die Passionsspiele aufzuführen und blieben von da an von der Krankheit verschont. Regisseur Christian Stückel inszeniert die Pest nun schon zum 4. Mal und er hat auch diesmal wieder versucht, das traditionsreiche Stück ins Hier und Jetzt zu holen. Von modernen Heldinnen fehlt auf der Bühne in Oberammergau zwar immer noch jede Spur, aber immerhin, mittlerweile spielen auch muslimische Bürger mit. Rosemarie Bölz war für uns bei der Premiere.
Der Himmel meint es gut. Mit dem Wetter, mit dem Spielleiter, mit Oberammergau als Ganzen und seinem Freilichttheater im Besonderen. Bei strahlendem Sonnenschein also kommt die Pest zur Premiere. Und alles ist wieder neu. Der Ursprungstext ist zwar längst ersetzt durch einen moderneren, aber den wiederum hat der freigeistige Christian Stückel wieder ganz auf die aktuelle Welt angepasst, wo sich reaktionäre Politik munter mit bigotter Moral mischt. Aus dem Heimkehrer Schissler, den doch die Liebe zu seiner Familie treibt, wird so der stigmatisierte Fremde, der bedrohliche Feind, der gottlose Antichrist. Und die Pest wird zur Strafe Gottes.
Wenn die göttliche Ordnung außer Kraft ist, ist die weltliche dem Untergang geweiht. Da hat der Pfarrer recht.
Der alltagstaugliche Text übertreibt manchmal derb, oft mit bitterem Sarkasmus oder feiner Ironie und häufig aus Spiellust. Die Kulisse von Stefan Hagenayer indes bleibt mit den labyrinthischen Türöffnungen in dem über die ganze Bühne verlaufenden pechschwarzen Holzlattenverschlag so schlicht wie wirkmächtig. Das Bühnenbild, das die Stimmung prägt, die eigens komponierte Musik, die manche Szenen trägt, alles laut Programmheft inspiriert vom Frühbarock. Einfach kongenial. Ohne Requisitenschnickschnack, nur mit einem Erdhaufen neben der ausgehobenen Grube, in die der Totengräber erst die Ratten, dann die Menschenleichen schaufelt. Rochus Röckel, der 23-jährige Student der Luft- und Raumfahrttechnik, spielt die Rolle des sozial geächteten Totengräbers extrem authentisch und sehr professionell. Klar, dass er für den Jesus nächstes Jahr prädestiniert ist. Bei der Pest nämlich können sich die Laiendarsteller schon mal für die umfangreicheren Passionsspiele warmlaufen. Sie alle, auch die Musiker und der Chor, proben und spielen schließlich neben dem Studium, dem Beruf, der Schule, der Ausbildung oder dem Kindergarten. Generationen- und religionsübergreifend. So hat der Spielleiter die Rolle des Tagelöhnersohns mit dem begabten 19-jährigen Schüler Cengiz Görüyü besetzt, muslimischer Oberammergauer in der dritten Generation. Seine Spielmutter ist von Beruf Personalerin, der Bürgermeister eigentlich Anlagenmechaniker, dessen Tochter im wirklichen Leben Bankkauffrau, der Pestvogt Berufsberater und der Pfarrer Geologe. Sie bieten ein rundum überzeugendes Laienschauspiel, bei dem nur eine Bedingung erfüllt sein muss. In Oberammergau geboren oder wenigstens seit 20 Jahren beheimatet zu sein. Alles andere macht die Inszenierung, die auch den verbissensten Katholiken mitnimmt und die in dem ganzen Drama durchaus stellenweise plattes Vergnügen bereitet. Dann zum Beispiel, wenn der Vollblut-Theatermensch Stückel dem gottlosen Treiben auf dem Kirchweihfest noch eins draufsetzt und mit einer wackeligen Guckkastenbühne auf der Bühne aufwartet. Rote Vorhänge, Gottvater als überfordertes Haupt, zwei alberne Engelsköpfe an der Seite und ein veritabler Teufel mit Pappmaschee-Hörnern und Mistgabel vor der Nase. Reinstes Kasperltheater.
Ich, Gottvater, auserkoren, der Himmel und Erden hat geboren.
Halleluja!
Jesus, Seife! Sakra!
Ein bisschen Persiflage muss sein in dem düsteren Peststück und wenn's den Spielleiter selber meint. Stückel wäre nicht Stückel, wenn er nicht die fast kultische Verehrung, die ihm für seine Integrationskraft entgegenschlägt, an die Leute in seinem Heimatdorf zurückgibt. Denn die, so der Theatermacher zum Geheimnis des Erfolgs, nehmen ihre Sache total ernst. Und den Spielleiter, wie der Regisseur hier genannt wird, der aus einem katholisch frömmelnden Bauerntheater ein intelligentes, bildhaftes, assoziationsreiches, sprichwörtliches Volkstheater entwickelt hat. Der Himmel weiß schon, wo es gut läuft. Auf der Freilichtbühne des Oberammergauer Passionstheaters läuft es jedenfalls bestens.
Ja, ganz ohne Tusch geht's natürlich nicht in Oberammergau. Rosemarie Bölz sah dort Die Pest, der Auftakt zu den Passionsspielen im kommenden Jahr. Das Wörtchen Tradition wird auch in Salzburg großgeschrieben. Seit fast 100 Jahren finden dort Sommer für Sommer die Salzburger Festspiele statt. Sie zählen zu den wichtigsten Festivals für klassische Musik, Theater und Oper weltweit. Jüngere, innovative Kunstformen hatten es dagegen lange schwer in Salzburg. Doch mittlerweile gibt es auch hierfür ein Publikum in der österreichischen Stadt. Und das ist vor allem dem Kulturverein Szene zu verdanken, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Jahr für Jahr organisiert der Verein die Sommerszene. Das ist ein Performance-Festival mit Gästen aus Österreich und der Welt. Am Wochenende ist die diesjährige Ausgabe zu Ende gegangen. Elisabeth Nehring zieht Bilanz.
Der sonst eher schmucklose Bahnhofsvorplatz glitzert und glänzt. Jeff Koons scheint hier eine seiner überbordenden Fantasien ausgegossen zu haben. Um die kleinen Wasserspiele herum liegen große, ausladende, leicht deformierte Skulpturen, deren asymmetrische Rundungen mit Gold- und Silberfolie, Samt- und Paillettenstoffen überzogen sind. Wie zusammengeschmolzene, blasenwerfende Schmuckstücke wirken sie. Man muss schon eine ganze Weile hinschauen, bis man in der prallen Nachmittagssonne nicht nur ihr Schillern, sondern auch ihre leichten Bewegungen bemerkt, langsam und träge wie Robben, die lange im Sand geschlafen haben, zum Leben erweckt von in Glitzerstoffen verborgenen Tänzern. Diorama Salzburg nennt die norwegische Künstlerin Ingrid Fiksdal ihre Performance, die nicht nur durch ihren schmucken Tand Aufsehen erregt, sondern auch die Fantasie des Betrachters ordentlich durcheinanderwirbelt. Mit der Kunst in den öffentlichen Raum zu gehen, ist, neben dem internationalen Teil des Programms, ein Schwerpunkt, den die Sommerszene Salzburg seit einigen Jahren verfolgt. Genauso wie die Präsentation lokaler Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel Hubert Lepka mit seinem Künstlerkollektiv Lawine Touraine, der für die Uraufführung seiner Performance Herde und Stall auf seinem Bauernhof, genauer gesagt im Stall, geprobt hat.
Auch mit den Tänzern zusammen, das war immer wichtig, dass die auch dabei sind, über große Strecken und im Stall leben, im Stall tanzen und sich dort mit dem Mist, mit dem Dreck, mit dem Gestank vertraut machen.
Den Stall hat Hubert Lepka gleich ganz mit auf die Bühne gebracht. In dem mit Stroh ausgelegten und mit Neonleuchten umrankten Gehege bewegen sich, ganz entspannt, Hühner, Ziegen und ein friedlich wiederkäuendes Kalb. Dazwischen abwechselnd Schauspieler und Tänzerinnen.
Spannend war, dass die Tänzer eine Art von körperlicher Empathie empfunden haben. Wir haben ja nicht Tiere nachgemacht, sondern nur versucht, wie sich das körperliche Vierbeinertum oder die Existenz als Hoftier anfühlt, was man da in den Knochen hat und in den Muskeln hat. Und das zu übersetzen in humane Bewegungen, das war einer der spannendsten Aspekte.
Ausgehend von der alttestamentarischen Geschichte um Abraham und seinen Sohn Isaak erforscht Hubert Lepka in Herde und Stall das Phänomen der Sesshaftigkeit. Die Beziehungen, aber auch Hierarchien zwischen Mensch und Nutztier spielen an diesem grandiosen, grenzüberschreitenden Abend genauso eine Rolle wie Fragen nach Loyalität und Opfertum. Das innige Zusammengehen von Mensch und Tier, Tanz und Text, Bühne und Musik bleibt aber nicht auf die Performance Herde und Stall beschränkt.
Kalb, Kitze, Kitzlein, Kleine, Klettern, Kopf, Kümmern, Landwirtschaftlichen lieferte Loyalität.
In 15-minütigen Auftritten an verborgenen Ecken rund um das Gebäude der Szene Salzburg übersetzt die Wiener Künstlerin Andrea Maurer Programmhefttexte des diesjährigen Festivals in poetische Lautgedichte. Und die zurückhaltende Verspieltheit ihrer kurzen Performances steht in einem sinnbildlichen Gegensatz zu dem großen, unübersehbaren Auftreten der Festspiele, die gleich vis-à-vis logieren. Wie groß der Unterschied zwischen Tradition und Zeitgenossenschaft hinsichtlich ihrer kulturpolitischen Gewichtung in Salzburg noch immer ist, beschreibt Festivalchefin Angela Glechner.
Das eine ist halt dann wirklich der Mount Everest und das andere vielleicht so ein kleiner Hügel oder David gegen Goliath. Also es ist schon so, dass natürlich Salzburg tatsächlich sehr stark sich über die Salzburger Festspiele ja auch definiert bis zu einem gewissen Grad und man merkt auch, dass diese Stadt auch alles immer darauf zuläuft.
Das Problem daran? In der Kulturmetropole Salzburg bildet sich kein künstlerischer Nachwuchs heraus. Und das, obwohl in der Stadt mehrere renommierte Ausbildungsinstitute für Tanz, Performance und Musik ansässig sind.
Sowas wie eine Nachwuchsförderung ist nicht festgeschrieben im Kulturleitbild. Das heißt, die Förderungen selber für freie Produktionen sind wirklich sehr, sehr gering.
Und so bleibt die Szene auch 50 Jahre nach ihrer Gründung unverzichtbar für Salzburg, garantiert sie doch der Stadt der Festspiele eine absolut notwendige Zufuhr an vitaler, zeitgenössischer Performancekunst.
Meint Elisabeth Nehring zum Abschluss des Performance-Festivals Sommerszene in Salzburg. Die österreichische Stadt ist also künstlerisch gesehen quicklebendig und am Puls der Zeit. Um die Vitalität der Kunstszene in Ostdeutschland hingegen, um die macht sich unser Kunstkritiker Carsten Probst so seine Sorgen. Künstler aus Ostdeutschland machen zurzeit ja vor allem Schlagzeilen, weil ihnen Nähe zu rechtem Gedankengut vorgeworfen wird, so wie zuletzt den Malern Neo Rauch und Axel Krause. Und jetzt muss auch noch eines der wenigen überregional bekannten Kunstfestivals in Ostdeutschland in diesem Jahr ausfallen. Das Festival Rohkunstbau in Brandenburg. Seit 1994 findet es statt, doch jetzt hat sich die Heinrich-Böll-Stiftung als Sponsor zurückgezogen. Die für diesen Sommer geplante 25. Ausgabe des Festivals für zeitgenössische Kunst wird daher nicht stattfinden. Ein Verlust, findet Carsten Probst.
Kunstfestivals wie Rohkunstbau werden dringend gebraucht in Ostdeutschland, gerade jetzt. International renommierte Künstlerinnen und Künstler werden bei solchen Festivals jenseits der großen Kunstzentren an Spielorten in der Provinz vorgestellt. Die ausgestellten Werke verhandeln oft die großen Themen der Zeit, vom Klimaschutz bis zu den neuen Nationalismen. Freizeitattraktion und Bildungsanspruch gehen im niederschwelligen Ambiente von Sommerausflügen Hand in Hand. Deshalb ist es besonders bedauerlich, dass die Heinrich-Böll-Stiftung aus ihrer Finanzierung für das Festival Rohkunstbau ausgestiegen ist, wodurch eben auch die Zuschüsse der Bundeskulturstiftung wegfallen und damit dieses Festival in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Und das gerade jetzt, wo so erbittert über die vermeintlich politisch belastete Kunst in Ostdeutschland gestritten wird. Rohkunstbau wäre in diesem Jahr seines 25-jährigen Bestehens womöglich so aktuell und auch so gut besucht gewesen wie selten zuvor. Allerdings gibt es auch eine andere Sicht auf die aktuelle Absage und die erscheint nicht weniger wichtig für die künftige Ausrichtung des Festivals. Das Konzept von Rohkunstbau ist buchstäblich in die Jahre gekommen. Anfang der 2000er Jahre war es eine zeitgemäße, höchst originelle Idee, internationale Kunst in heruntergekommenen Schlössern in Brandenburg zu zeigen. Die ausgewählten Spielstätten waren selbst die eindrucksvollsten Zeitzeugen auf diesem Festival. Das Wasserschloss Großleuthen etwa, das zu DDR-Zeiten ein Kinderheim gewesen war. Oder auch der aktuelle Spielort, das einstige Barockschloss von Liebe Rose, das im Zweiten Weltkrieg bombardiert und nach 1945 teilweise ein Internat war. Doch nur noch an die beschaulich verwunschenen Orte Ostdeutschlands zu erinnern und die ostdeutsche Provinz sanft pädagogisch an aktuelle Gegenwartskunst heranführen zu wollen, ist 30 Jahre nach der Wende kein zeitgemäßes Konzept mehr. Rohkunstbau hat sich tendenziell selbst von der Provinz entfremdet, das Setting ist zur Routine geworden und mittlerweile setzt man ganz auf Touristen und Sommerfrischler als Publikum. Das inhaltliche Konzept wirkt pädagogisch überfrachtet und verwässert zugleich. Das Werkleitsfestival in Sachsen-Anhalt, eine ähnlich graswurzelartige Schöpfung aus der Nachwendezeit wie Rohkunstbau, hat sich in der Zwischenzeit mehrmals als Medienkunst und auch als Festival für nachhaltige Stadtplanung neu erfunden und gerade dadurch seinen originellen Charakter bewahrt. Die Ostrale in Dresden nutzt zurzeit eine Zwangspause, um sich neu aufzustellen. Die Absage von Rohkunstbau in diesem Jahr, sie sollte von Initiator Arvid Böllert zur Überarbeitung des Konzepts genutzt werden, als Atempause zur rechten Zeit.
Die Empfehlung von Carsten Probst an die Veranstalter des Festivals Rohkunstbau. Meinungsfreiheit und Zensur bedrohen Autoren auf der ganzen Welt. Das ist jetzt ein Thema in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Heute vor 20 Jahren gründeten das Deutsche Pen-Zentrum und der damalige Kulturstaatsminister Michael Naumann das Writers in Exile-Programm für verfolgte Autorinnen und Autoren, um diesen eine Zuflucht in Deutschland anbieten zu können. Die Journalistin Meinert Kurbanova, in Grosny geboren, konnte dank dieses Programms in einer, wie sie selbst sagt, Nacht- und Nebelaktion in Berlin unterkommen und dort weiterschreiben. Davor wurde sie wegen ihrer Berichterstattung über den Tschetschenienkrieg massiv bedroht, wie sie gestern im Deutschlandfunk Kultur erzählte.
Ich musste aufgrund meiner Berichterstattung das Land verlassen. Es gab eine Reihe von Drohungen und anderen unangenehmen Sachen. Und ich wurde dann vor der Wahl gestellt, entweder ich gehe sofort oder passiert etwas. Es waren russischsprachige Männer, bewaffnete Männer, die in die Wohnung kamen, die mich vor dem Stiegenhaus warteten und sie verstehen, sie zeigen keine Ausweise.
Das Writers in Exile-Programm wird vom Bund finanziert. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte heute, dass man damit auch ein klares Zeichen für die Freiheit der Kunst setze. Insgesamt würden weltweit immer mehr Intellektuelle in die Diaspora gedrängt, wie der Vizepräsident des PEN, Leander Sukow, hinzufügte. Wie gehen wir mit Objekten aus der Kolonialzeit in unseren Museen um? In Bremen stellte der Deutsche Museumsbund heute eine überarbeitete Version seines Leitfadens aus dem letzten Jahr zu dieser Frage vor und forderte darin vor allem mehr Geld. Das brauche man für die notwendige Digitalisierung und für mehr Personal, als bisher zur Verfügung stehe. Die Direktorin des Überseemuseums in Bremen, Wiebke Arndt, auch Leiterin der Arbeitsgruppe Kolonialismus beim Museumsbund, sagte schon vor einigen Monaten im Deutschlandfunk:
Also da fehlen dezidiert die Mittel. Digitalisierung ist etwas, da kann man sagen, dass wir anderen europäischen Ländern sehr hinterherhinken. Wir müssen dringend da nachholen. Da ist ein großer Nachholbedarf und das können wir nicht aus eigener Kraft. Ein anderes großes Feld ist die Provenienzforschung, denn es gibt auch viele Herkunftsländer, die genau das von uns einfordern, die sagen, wir wollen nicht irgendwas einfach zurück, von dem ihr eigentlich gar nicht genau wisst, wo es genau herkommt, wie es zu euch gekommen ist. Ihr könnt euch nicht der Verantwortung entziehen, indem ihr einfach sagt, das könnt ihr jetzt alles wiederhaben, sondern die Provenienzforschung wird gefordert und zwar in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, also als kooperative, kollaborative Forschung. Und es sind alles Felder, in denen die deutsche Museumslandschaft nicht adäquat ausgestattet ist.
Die Kulturminister von Bund und Ländern hätten zwar eine gründliche Erforschung der Sammlungsbestände der entsprechenden Museen gefordert, die lasse sich aber nur umsetzen, wenn man mehr Spezialisten einstelle. Zwischen den Zeilen mag man da durchaus auch eine Kritik an der Bundesregierung raushören, die die Aufarbeitung der Kolonialzeit zwar im Koalitionsvertrag festgehalten hat, vielleicht aber nicht genug Mittel dafür bereitstellt.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt, danke. Und wir übergeben jetzt an die Nachrichten und ab 17:50 folgen dann die Informationen am Abend. Auch dort begegnet Ihnen nochmal die Kapitänin der Sea-Watch, Carola Rakete. Die Kollegen berichten unter anderem über ihre Vernehmung in Italien. Ich bin Anne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.